SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Krieg, Zerstörung, Flucht. Das haben die meisten von uns nicht erlebt. Und dennoch wirken die Erfahrungen der Kriegskinder bis heute fort. Denn Prägungen werden über Generationen weitergegeben. Heute Nachmittag in SWR 2 Leben hat zum Beispiel die Schauspielerin Maria Bachmann davon erzählt, wie sehr sie die Gebote ihrer Kriegskindereltern verinnerlicht hatte. Funktionieren, Zähne zusammenbeißen, nicht auffallen, bloß nichts falsch machen. Sie hat sich von diesen Prägungen gelöst. Und wir wollen heute Abend darüber sprechen, wie das gelingen kann. Wie befreien Sie sich von alten Familienprägungen? Diese Frage diskutieren wir mit Ihnen, wenn Sie uns anrufen, unter 07221 2000, und mit meinem Gast. Dr. Angela Moret ist Sozialpsychologin und Gruppenanalytikerin, Professorin an der Leibniz-Universität Hannover und uns von ihrem heimischen Schreibtisch aus zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Moret.
Ja, schönen guten Abend, Frau Oppenberg. Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs, Frau Moret, der ist nun mehr als 80 Jahre her und ich vermute, die meisten jüngeren Menschen sind sich sicher, das ist alles Geschichte. Das betrifft mich persönlich nicht mehr. Warum liegen Sie damit nicht ganz richtig?
Es gibt in den Familien Weitergabe von Erfahrungen, die natürlich die jüngeren Menschen, wenn sie in eine Familie hineingeboren werden, haben sie das Gefühl, das ist alles ganz normal, so ist es eben und das ist mein Leben. Und nur wenn man in Krisen gerät oder auf Material gerät, das stößt, das einen zweifeln lässt, fängt man an, vielleicht Verbindungen herzustellen. Und vor allem auch, wenn irgendein Leidensdruck entsteht. Wenn nicht, dann kommt das nicht vor. Und es gibt viele Menschen, die kommen durchs Leben, ohne jemals zu realisieren, dass sie durch diese Kriegsgeschichten in irgendeiner Form beeinflusst sind. Was aber nicht heißt, dass sie es nicht sind. Mhm.
Erfahrungen, die nicht verarbeitet werden, können sich auf die nächste Generation übertragen. Natürlich nicht eins zu eins und deshalb ist es oft gar nicht so leicht herauszufinden, was eine gegenwärtige Krise oder ein bestimmtes Verhalten mit den Prägungen durch das Elternhaus zu tun hat und wie man solche Prägungen überhaupt entdecken kann, welche Mechanismen dahinter stecken und wie sie sich davon lösen können oder vielleicht schon konnten. Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Die Sozialpsychologin und Gruppenanalytikerin Angela Moret ist mein Gast und beantwortet auch Fragen, wenn Sie anrufen, unter 07221 2000. Frau Moret, Sie leiten unter anderem Selbsthilfegruppen zu persönlichen Entwicklungen. Mit welchen Themen kommen die Klienten zu Ihnen? Frau Moret, können Sie mich hören? Ich glaube, dass an dieser Stelle unsere Leitung nicht mehr ganz funktioniert. Wir sprechen über Familienprägung heute mit der Sozialpsychologin Dr. Angela Moret, die pandemiebedingt aber nicht mit mir in einem Studio sitzen darf, sondern deshalb von ihrem heimischen Schreibtisch aus zugeschaltet ist bzw. werden sollte. Das scheint im Moment nicht zu klappen. Also wir versuchen, diese Verbindung wieder aufzubauen. Und solange wir das versuchen, spielen wir noch Musik von Seal. They can't take that away from me.
Sip your tea. The memory of all that.
Das Original ist von George Gershwin. They can't take that away from me. Wir haben gehört, die Version von Seal. Und wir sprechen heute Abend über Familienprägungen, wie sie über Generationen weitergegeben werden und wie man sich von den Unguten lösen kann. Wir haben leider ein technisches Problem und keine Leitung zu unserem Gast, der Sozialpsychologin Dr. Angela Moret, die pandemiebedingt an ihrem heimischen Schreibtisch sitzt und uns von dort über eine Leitung zugeschaltet werden sollte. Ich hoffe aber, dass wir Sie jetzt am Telefon haben, Frau Moret.
Telefon, genau. Irgendwie klappte das mit der Leitung nicht, ja.
Aber ich freue mich, dass wir jetzt wieder miteinander sprechen können und zwar eben über dieses Thema Familienprägung. Sie leiten ja eine Selbsthilfegruppe oder mehrere Selbsthilfegruppen. Mit welchen Themen, was bewegt Ihre Klienten, wenn sie zu Ihnen kommen?
Das ist jetzt ein kleines Missverständnis. Die Selbsthilfegruppen, die ich leite, haben nichts mit diesem Thema zu tun. Aber ich habe sehr viel zu diesem Thema bisher geforscht, mit sehr vielen Personen gesprochen, auch auf Konferenzen, nach Vorträgen und darüber auch natürlich sehr viele biografische Erfahrungen gehabt oder bin in Kontakt gekommen mit Menschen, die mich dann persönlich auch gefragt haben.
Aber was
und
erzählen
das
die?
Das Problem, mit dem die Leute kommen, ist in der Regel, dass sie spüren, dass sie von irgendetwas bedrängt werden, das sie nicht zu fassen bekommen. Dass sie oft Schuldgefühle haben, nicht verstehen, warum haben sie die, oder dass einfach eine Depression da ist, die sie aber in irgendeiner Weise, wo sie schon eine Ahnung meistens davon haben, aber keine klare Vision, dass es etwas mit der Vergangenheit der Familie zu tun hat. Und es kann die Kriegsvergangenheit sein, es kann natürlich auch andere Zusammenhänge haben.
Aber wenn man nun keine Ahnung hat, woran merkt man, dass diese Probleme eben auf eine frühe familiäre Prägung zurückzuführen sind? Beziehungsweise woran merken Sie es?
Zunächst muss man ja sagen, jeder Mensch weiß oder ahnt, dass er in seiner Familie Prägungen bekommt, die er aber nicht mit der Geschichte der Eltern oder Großeltern in Verbindung bringt zunächst mal, sondern Kinder brauchen ja eine ganze Weile, ehe sie begreifen, dass Eltern auch eine Geschichte haben. Ja, wenn das 5-jährige Kind fragt, Mama, warst du auch mal ein Baby, da fängt das an. Ja, aber das bringen sie noch nicht. Es dauert, also meist erst in der Pubertät fangen Kinder an, sich mit der Geschichte der Eltern auseinanderzusetzen. Sie merken aber trotzdem natürlich, wenn die Eltern Probleme haben. Sie merken, wenn die sehr verschlossen sind, wie das zum Beispiel bei Frau Bachmann der Fall war, oder über etwas schweigen oder sehr aggressiv reagieren. Also die Verhaltensweisen der Eltern sind so etwas wie Signale dafür, dass irgendetwas komisch ist. So sagt man dann meistens erstmal in einem bestimmten Alter. Und wenn die Menschen dann erwachsen werden, bekommen sie mehr oder weniger vielleicht mit. Manchmal dauert es ganz lange, ehe sie merken, da ist etwas in der Geschichte meiner Eltern, das offenbar irgendwas mit meinen Schwierigkeiten zu tun hat. Mhm. Dann sagen sie sich, ich weiß aber nicht, was das ist, aber ich möchte es gerne herausfinden. Mhm. Und dann fangen sie meist an, in der Biografie nach biografischen Elementen zu suchen, sich Fragmente zusammenzusuchen, sich zu erinnern, was haben die Eltern erzählt oder wo haben sie geschwiegen. Das Schweigen ist ja oft sehr beredt. Mhm.
Nehmen wir mal ein konkretes Problem, mit dem vielleicht ich zu Ihnen kommen würde und sage, ich habe eine übergroße Verlustangst in Beziehungen zum Beispiel. Wie kann das mit den Kriegskinderfahrungen meiner Eltern zusammenhängen?
Das kann. Also angenommen, die Eltern haben Angehörige verloren. Das ist ja in sehr vielen Familien passiert. Es durfte ja auch gar nicht getrauert werden, wenn es die Männer waren. Dann hieß es, sind gefallen, Heldentod und so weiter. Nachher sind ja auch viele Zivilisten umgekommen. Es gab oft gar keine Zeit zu trauern, weil die Menschen ums Überleben kämpften, weil sie auf der Flucht waren, versuchten herauszufinden, wo sind noch Angehörige oder wo nicht. Oder es auch gar nicht wahrhaben wollten für lange Zeit. Wenn es keine konkrete Todesnachricht gab, dann waren die Personen verschollen. Man hatte keinen Kontakt, es wurde lange gewartet. Das sind solche Ängste oder Kinder, die von den Familien getrennt wurden oder die Eltern tatsächlich ums Leben gekommen sind. Diese Verlustängste sitzen sehr tief und das hat oft zur Folge, wenn diese Menschen erwachsen wurden und selbst Eltern, hatten sie oft große Angst, diese Kinder zu verlieren. Die waren so etwas wie Ersatzobjekte für die verlorenen Objekte. Und das haben sie natürlich nicht gesagt. Manchmal war es den Erwachsenen selbst überhaupt nicht bewusst, wie das zusammenhängt, aber sie haben an ihre Kinder geklammert und konnten die eigentlich keinen Schritt aus dem Haus gehen lassen, haben die sehr überwacht. Auch das ist etwas, was in der Lebensgeschichte von Frau Bachmann ja eine große Rolle spielt. Da musste sogar gesagt werden, ich gehe jetzt aufs Klo, ich gehe jetzt in die Waschküche. Jeder musste wissen, wo der andere gerade ist.
Die Schauspielerin Maria Bachmann, die heute Nachmittag in unserem Feature von ihren Prägungen erzählt hat. Aber wie überträgt sich das dann auf die Kinder? Warum haben die dann auch wiederum Verlustangst?
Übertragen tut es sich über diese, also Übertragung geschieht hauptsächlich interaktiv. Und zwar, es gibt verbale Elemente, aber sehr viele Elemente sind körpersprachlich, sind verbunden mit starken Affekten. Das heißt, wenn ein Kind Verlustangst spürt, spürt es eigentlich erst einmal die Verlustangst, die in seinen Eltern vorhanden ist. Und übernimmt diese Angst, weil es das Gefühl vermittelt bekommt, die Welt ist bedrohlich und wir können nicht sicher sein, ob wir dauerhaft zusammen sind oder ob wir uns nicht aus den Augen verlieren. Das ist so eine atmosphärische Angelegenheit, in der das Kind groß wird und die es zu seiner eigenen Welt macht. Wobei, wenn man ein bisschen auf die Psychodynamik zwischen Eltern und Kind schaut, das ist ja eine sehr komplexe Dynamik, die Eltern transportieren, ohne dass sie das wollen und ohne dass sie die Absicht haben, ein Teil ihrer Ängste in das Kind, deponieren diese Ängste auch dort. Das ist ein ganz normaler, aber immer unbewusst vorgehender Vorgang. Dadurch entstehen ja auch enge Bindungen. Das heißt, durch Gleichheit, durch Identifikation oder dadurch, dass Gefühle, die für die Eltern allein ganz schwer ertragbar sind, zumal sie selber noch Kinder waren, oft wenn sie diese Gefühle entwickelt haben, dann identifizieren sich diese Eltern mit ihrem Kind als Kind, tun ein unbewusst ein Teil ihrer eigenen Kindheitserfahrungen, bringen sie in dem Kind unter und dieses Kind übernimmt einen Teil der Gefühle. Und das schafft enge Nähe.
Der Journalist Matthias Lohre hat ein Buch über das Erbe der Kriegskinder, Kriegsenkel geschrieben. Lohre ist Jahrgang 76, also tatsächlich ein Kriegsenkel. Erstaunlich, dass selbst er als junger Mensch noch die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs spürt. Er hat mit Mitte 30 eine Therapie gemacht, dabei entdeckt, wie sehr er noch vom Verhalten seiner Kriegseltern geprägt war und hat daraufhin dann dieses Buch geschrieben. Und wir haben ihn schon vor der Sendung angerufen und er erzählt zum Beispiel von solchen Begebenheiten in seinem Elternhaus.
Ja, bei mir zu Hause war das eine seltsame Situation, denn die 80er Jahre kamen und gingen, die 90er kamen und gingen, aber bei uns zu Hause hörten die 1950er irgendwie nie auf. Es wurden immer noch die Filme mit Heinz Erhardt und Heinz Rühmann gebracht, eine heile Welt der Nachkriegszeit. Und da habe ich mich schon gefragt, als Kind, ohne das natürlich bewusst hinterfragen zu können, ich habe mich schon gefragt, was zieht diese Menschen dazu an, sich vor den Fernseher zu hocken und immer dieses Idyll anzuschauen, das nichts mit ihrem Leben zu tun hat. Das habe ich natürlich überhaupt nicht mit dem Krieg in Verbindung gebracht. Das habe ich ja sehr, sehr, sehr viel später verstanden, was das da miteinander zu tun hat. Aber ich fand es schon sehr interessant, wie sich meine Eltern da quasi abgestellt haben, im doppelten Sinne, einerseits auf die Couch gesetzt, andererseits emotional komplett abgeschaltet, um ihre Gegenwart nicht nur mitzubekommen. Und wir als Kinder haben natürlich dann auch keine Aufmerksamkeit bekommen. Nicht nur, als wir vorm Fernseher saßen, sondern generell fühlten wir uns da abgeschnitten. Und als gäbe es da etwas, was andere Eltern haben, Interesse an ihren Kindern, an deren Hobbys, das es bei uns einfach nicht gab. Und wir fanden das natürlich, weil es unsere Eltern waren, erstmal normal und hatten das Gefühl, wir sind falsch.
Frau Moret, wie typisch ist das, was Matthias Lohre da erzählt für die Generation der 40- bis 60-Jährigen?
Das ist typisch in allen Familien, in denen es eine solche Abgeschnittenheit tatsächlich auch für die Kriegskinder gab. Das heißt, dass sie zum Teil gar nicht wussten, wo die Eltern sind oder die Eltern. Viele waren ja auch von ihren eigenen Emotionen abgeschnitten, diese Eltern, weil sie sich auf taub, sozusagen emotional taubstumm stellen mussten, um diese sehr schwierigen Verhältnisse überhaupt zu ertragen. Das, was Herr Lohre erzählt mit dieser Idylle, die 50er Jahre waren wie so eine Art Aufatmen, die waren ja nicht umsonst aus heutiger Sicht, romantisch kitschig, könnte man sagen. Das war wie eine Beruhigung, das war wie ein, wie das Bier am Abend sozusagen. Und man vergewisserte sich permanent, dass alles wieder friedlich ist, alles gut, die kleinbürgerliche Welt wieder in Ordnung ist. Und das waren Tröstungen. Und offenbar haben seine Eltern ihre Eltern wiederum so erlebt, dass sie diese Tröstungen brauchten, haben selber sich sozusagen auf die Couch gesetzt gefühlt und kannten eigentlich offenbar nichts anderes, als genau das zu reproduzieren.
Aber welche Folgen kann das haben? Also dass die Eltern so eine Entrücktheit in eine heile Welt favorisieren und offensichtlich auch keine emotionale Verbindung zu den Kindern aufbauen, aber trotzdem alles im Idyll halten wollen.
Ja, die Folgen für die Kinder sind zunächst mal die, dass die sich vor allem, wie er sagt, abgetrennt fühlen. Das heißt, sie merken, dass die Eltern selber ganz viel Trost brauchen, dass sie sich beruhigen müssen. Sie ahnen, wissen nicht, wofür die sich beruhigen müssen. Aber sie spüren, die sind so mit sich selbst okkupiert, wir dürfen die gar nicht stören. Und das lernen sie sehr früh und begreifen das in einer gewissen Weise auch. Aber sie bekommen selber keine emotionale Resonanz und sind auf sich allein gestellt. Und da taucht eben dieses Reinszenieren der Situation der Eltern auf. Also sie reproduzieren, ohne dass sie das wollen, mit ihren eigenen Kindern das. Und die Folge ist, dass diese Kinder ja sich allein fühlen, unverstanden fühlen, kein emotionales Echo bekommen. Und eigentlich, das ist, also in vielen Familien ist es so, dass zumindest eines oder auch mehrere Kinder das Gefühl haben, ich muss mich um die Eltern kümmern. Mhm. Die spüren ja eigentlich die Not dieser Eltern.
Welche Probleme kann das dann im Erwachsenenalter mit sich bringen?
Das kann, ja, Probleme, es kann dazu führen, also ich kenne viele Menschen, die dann gerade auch, ohne das so genau zu wissen, in soziale Berufe gehen, in helfende Berufe, in oder Medizin oder Psychologie studieren oder eben soziale Arbeit oder Erziehung machen. Und dort aber auch Dinge lernen, wo sie dann merken, was ihnen selber gefehlt hat und dadurch auch auf ihre eigenen Nöte nochmal stoßen. Es kann aber auch dazu führen, dass Depressionen da sind, dass es ein Gefühl von Selbstfremdheit erzeugt. Nämlich, wenn ich kein Echo bekomme auf meine eigenen Emotionen, dann kenne ich sie auch nicht, dann weiß ich auch nicht, wie ich sie benennen soll. Und es führt zu einem Gefühl von innerer Leere und das kann auch zu einer, ja jetzt nicht schweren klinischen Depression führen, aber doch zu blanden Verlaufsformen von Getrübtheit, Sinnlosigkeit. Aber es gibt nie nur eine Form, das ist ganz wichtig, sich klar zu machen, sondern unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich habe jetzt sozusagen die zwei entgegengesetzten Hauptpole mal kurz erwähnt.
Also es ist nicht immer A verursacht B, sondern es ist ein großes Spektrum, was da sein kann.
Genau. Wir Menschen sind sehr vielfältig und haben sehr unterschiedliche Möglichkeiten und Formen, damit umzugehen. Aber es gibt so bestimmte Gemeinsamkeiten, die sich dann doch zeigen in solchen Familien, die einen solchen von Krieg und Kriegsgeschichten und Verlusten geprägten Hintergrund haben, dass bestimmte Elemente doch immer wieder auch erzählt werden und auftauchen. Die Umgangsweise damit ist unterschiedlich.
Wie war das bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer? Wie haben sich die Erfahrungen Ihrer Eltern in Ihrem Leben bemerkbar gemacht? Es müssen nicht die Prägungen der Kriegskindeltern sein. Es gibt ja natürlich auch viele andere elterliche Prägungen, die eventuell zu Problemen im Erwachsenenalter führen könnten. Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns davon, wie Sie damit umgegangen sind, ob Sie sich vielleicht davon schon haben lösen können. 07-221-2000 ist unsere Telefonnummer. Sie können auch gerne unserem Gast eine Frage stellen. Die Sozialpsychologin Angela Moré beantwortet natürlich auch Ihre Fragen unter 07-221-2000. Wir sprechen gleich weiter nach Musik von Silly, das ist Findelkinder. Wir sind geprägt durch unsere Eltern und ihre Erfahrungen und das sind nicht immer gute. Wie befreien Sie sich von alten Familienprägungen? Darüber sprechen wir heute Abend. Sie können uns anrufen und mitreden unter 07-221-2000. Mein Gast aus technischen Gründen heute leider am Telefon und nicht wie geplant zugeschaltet über Leitung, sitzt aber an ihrem heimischen Schreibtisch, ist die Sozialpsychologin und Gruppenanalytikerin Angela Moré. Und an Frau Moré hat Herr Kropp eine Frage. Schönen guten Abend, Herr Kropp.
Ja, guten Abend.
Worin liegt Ihr Problem?
Also ich muss sagen, ich bin geboren Ende 40. Mhm. Und in Westfalen. Und wir sind dann evakuiert worden ins Sudetenland. Aha. Und mussten dann, also von Mai bis August waren wir unterwegs nach Westfalen. Und ich habe bis heute, ich nehme an, dass es damit zusammenhängt. Das Trauma, wenn jemand, der mir nahe steht, sich verspätet, werde ich nach 5 Minuten nervös, nach einer Viertelstunde kriege ich Panik.
Und richtig Panik. Wie äußert sich die?
Ja, ich rufe die dann an Denn meistens ist sie dann ja schon unterwegs, ja, die Betreffende, sei meine Tochter oder so.
Ja.
Und ja, dann meldet die sich nicht. Mhm. Dann versuche ich Leute anzurufen, die vielleicht wissen, wo sie ist oder was. Und bisher ist sie immer noch gekommen, aber ich war schon ein paar Mal kurz davor, Polizei anzurufen. Mhm.
Frau Moret, wonach klingt das in Ihren Ohren?
In mir tauchen Bilder auf von während der Flucht plötzlich die Eltern aus dem Blick verlieren, was für Kinder ein Todesurteil sein konnte. Panik des Verlassenseins, auch erleben, wie die eigenen Eltern vielleicht in Panik gerieten, weil sie nicht wussten, wo geht's weiter, wie kommt man voran, wo können wir schlafen oder ja Gefahr durch nachrückende Front und so weiter. Also all diese Erlebnisse, die offenbar sehr schwer für den Anrufer aufzuarbeiten waren. Und da kann man nur froh sein, dass wir heutzutage alle unsere Mobiltelefone haben. Die hatten wir vor einiger Zeit noch nicht, vor 2-3 Jahrzehnten. Da war es wahrscheinlich noch viel schlimmer, aber da war Ihre Tochter noch klein und war noch bei Ihnen.
Mhm. Herr Kropf.
Ich war ja mit meiner Mutter zusammen.
Ja.
Und ich kann mich genau erinnern, dass irgendwann, wahrscheinlich wie lange das Stunden waren, weiß ich nicht, glaube, dass plötzlich alle Frauen weg waren. Und ich habe gedacht, also meine Mutter kommt nicht wieder. Kann ich mich genau daran erinnern.
Wie alt waren Sie?
4.
Und Frau Moret, das ist also etwas, was bis heute wirkt, was bis heute eine traumatische ein traumatisches Erlebnis ist, was bis heute eben wirkt. Aber wie kann man das aufarbeiten?
Da würde ich eigentlich denken, durch immer wieder drüber sprechen, drüber reflektieren, vielleicht auch nochmal einen traumatherapeutischen Ansatz. Wobei, wenn es nur dieses eine Phänomen ist, dann bekommen Sie es wahrscheinlich in den Griff. Allein schon dadurch, dass Sie dann anrufen können, dass Sie in Verbindung bleiben. Aber vielleicht, wenn es nach wie vor sehr quälend ist, sehr häufig auftritt, vielleicht doch tatsächlich mal eine Traumatherapeutin oder einen Traumatherapeuten aufsuchen. Man kann diese Verquickung zwischen diesem Eindruck, jemand kommt nicht, und der Erinnerung an diese damalige Geschichte lässt sich mit traumatherapeutischen Methoden auseinanderkoppeln, also auflösen, sodass nicht immer wieder diese Flashbacks eintreten.
Also ich sehe die dann schon verunglücken oder vor der Straßenbahn liegen oder sonst was.
Ja.
Also ich habe dann immer sofort die Vorstellung, die halt vor die Straßenbahn gerannt oder im Auto gegen einen Baum oder irgendwas, ja. Also immer Unfall mit Todesfolge.
Ja. Herr Kropp, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen helfen und Ihnen vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Geschichte. Frau Moret, Kriegserfahrungen der Eltern oder auch eigene Kriegserfahrungen, das ist eine Prägung, aber es gibt natürlich auch andere tiefgreifende Erfahrungen. Flucht vor Verfolgung zum Beispiel aus Kriegsgebieten, aus Diktaturen. Gibt es da Gemeinsamkeiten in den Familiengeschichten von Menschen, die Krieg und Vertreibung in den 40er Jahren in Deutschland erlebt haben, Ende der 40er Jahre erlebt haben, so wie Herr Kropp gerade, und von Geflüchteten zum Beispiel aus Eritrea oder aus der DDR in den 80er Jahren? Ähneln sich die Prägungen?
Inhaltlich kann es Unterschiede geben in der Art und Weise, wie man flüchtet. Also die deutschen Flüchtlinge kamen meistens über Land, einige über die Ostsee, aber über die zugefrorene. Die heutigen Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, kommen ja oft übers Mittelmeer. Es sind dann andere Bilder und unter Umständen dadurch auch andere Elemente, die solche Flashbacks, wie sie Herr Kropf eben erzählt hat, auslösen. Aber die psychischen Mechanismen, dass diese Bilder in uns verankert bleiben, dass sie, wenn sie nicht verarbeitet werden können, immer wieder plötzlich dastehen und die Gegenwart sich mit der Vergangenheit dadurch sozusagen kurz schließt, dass man in dem Gefühl plötzlich, dass die Gefühle so intensiv werden, dass man denkt, das ist jetzt Realität. Das ist natürlich dasselbe. Und das wissen auch heutige Traumatherapeuten. Und ein Stück weit profitieren heutige Flüchtlinge davon, dass wir diese vielen Kenntnisse inzwischen haben. Spät genug innerhalb der Menschheitsgeschichte. Aber dadurch können wir heute, machen wir es viel eher, dass wir traumatherapeutische Angebote machen, wobei da natürlich die Sprachschwierigkeiten dazwischen kommen, die das erschweren, aber es gibt sehr viele Erfahrungen dieser Art. Oder man weiß es von Kindern, von Menschen in Lateinamerika, die zum Beispiel in Diktaturen zu Folteropfern wurden. Auch da gibt es diese transgenerationalen Prozesse, dass das, wenn das nicht verarbeitet werden kann, die Kinder plötzlich solche Albträume haben. Und denen zeigt sich übrigens am häufigsten bestimmte Albträume mit Inhalten, die mit der eigenen Lebensgeschichte der Nachkommen nichts zu tun haben.
In unserem Feature in SWR 2 Leben heute Nachmittag, wir haben es schon erwähnt, hat die Schauspielerin Maria Bachmann erzählt, dass ihre Eltern, die selbst die harte Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt hatten, ihre Tochter für einen verwöhnten Rotzlöffel hielten und immer wieder meinten, du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast. Und wir hören mal rein.
Sie sind mit diesen Prägungen aufgewachsen, wo es nur darum ging, zu funktionieren, zu überleben, bloß nicht aufzufallen, denn auffallen war auch gefährlich in der damaligen Zeit. Keine eigene Meinung zu haben, Obrigkeitsdenken. Also das war alles in ihnen. Sie haben sich selber nicht hinterfragt. Sie konnten sich auch gar nicht hinterfragen, weil sie gar nicht die Zeit dazu hatten. Das wäre ja ein Luxusgedanke gewesen. Es ging bei uns darum, dass Essen auf dem Tisch steht, dass mein Vater Arbeit hat, uns ernähren kann und die Kinder großziehen kann. Und alles andere, das war völlig außerhalb ihres Denkmusters in der Zeit.
Maria Bachmann spricht hier auch das Thema Anpassung an, Frau Moret. Auffallen war in der damaligen Zeit gefährlich. Was folgt daraus für die Kinder?
Dass sie natürlich gemerkt haben, es ist gefährlich, wenn ich etwas tue, was die Eltern beängstigt oder aufregt oder in Zorn versetzt. Das ging ja oft ineinander. Also Wut ist ja häufig eine Reaktion auch auf Angst. Mhm. Und dann spüren die Kinder sehr genau, wissen genau, das und das darf ich nicht tun. Oder manchmal, in vielen Familien war es auch so, dass die Kinder die Strafen der Eltern für sehr willkürlich hielten. Sie wussten gar nicht genau, wann muss ich mich ducken, wann muss ich, woraufhin muss ich mich orientieren. Das waren ja gar keine so eindeutigen Regeln, sondern das hing auch sehr von den Launen ab, von Zufälligkeiten. Mal passte das nicht, mal passte das nicht. Auch das schildert ja Frau Bachmann, dass es auch sehr unklar war. Sie musste sozusagen ganz feine Antennen entwickeln, um mitzubekommen, was erwarten die Eltern jetzt? Und wann wird es bedrohlich? Wann holt der Vater die Rute hinter der Bank vor? Das war unberechenbar.
Wie es gelingen kann, dann den eigenen Weg zu entdecken, auch das hat uns Maria Bachmann heute Nachmittag eindrücklich geschildert. Bei ihr war es das Singen in einer Kirche, bei dem sie plötzlich gespürt hat, ich möchte mich zeigen.
Da habe ich mich zum ersten Mal gespürt und gemerkt, dass ich etwas auslösen kann. Dass ich etwas zu geben habe, dass die Leute mir zuhören und es schön finden. Die ganze Kirche war voll mit Leuten und ich stand da und als ich meine eigene Stimme durch die Boxen hörte, merkte ich, ich habe eine Stimme, die man hören kann und auch hören mag.
Was ist da passiert mit Maria Bachmann, Frau Moret?
Da ist eigentlich etwas nachgeholt worden, was von den Eltern hätte kommen müssen. Also ein Kind braucht um sein eigenes inneres Erleben sich selbst zuordnen zu können und es auch als etwas Akzeptiertes und Wertvolles zu erleben, so etwas wie eine emotionale Resonanz oder in der Fachsprache sagt man auch Spiegelung. Diese Spiegelung konnten die Eltern nicht geben. Ich würde gar nicht sagen, sie wollten es nicht, sie konnten es nicht, weil sie ihre eigenen Emotionen gar nicht kannten. Und es ist ja so, dass sich so etwas aufstaut. Der Mensch gibt sich ja nie völlig auf in der Regel. Gott sei Dank, sonst würde er sterben. Also auch Frau Bachmann war ja immer ein Impuls da, etwas bekommen zu wollen, ein Echo bekommen zu wollen. Und dieses Echo bekam sie dann von der Gemeinde. Mhm. Zum ersten Mal eine Resonanz zu haben. Und ja, in der Fachsprache sprechen wir jetzt auch von Mentalisieren. Also eine emotionale Rückmeldung, die sagt, das ist gut, was du machst.
Und das kann etwas ganz Einfaches sein, wie eben, oder im ersten Moment scheinbar Einfaches sein, wie das Singen in einer Kirche. Was kann noch helfen, um sich von Prägungen des Elternhauses zu lösen?
Ich würde mal erstmal ein Stück weiter zurückgehen. Ich würde mal sagen, der Freiheitswunsch oder der Selbstbestätigungswunsch ist in den Menschen vorhanden, soweit wir Geschichte zurückschauen können. Also selbst Menschen, die versklavt waren, denken wir an den Spartakusaufstand in Rom oder denken wir an Aufstände, bürgerkriegsähnliche Zustände im Mittelalter oder dann die Reformationskriege. Da haben Menschen solche Konflikte auch genommen, um sich da irgendwo durchzusetzen. Oder man floh vom Land, wo man untertan war, weil Stadtluft macht frei, sagte man damals. Ja, da hatte man, Menschen haben immer nach Möglichkeiten gesucht, aus diesen engen Zwängen, aus diesem verknechtet werden, entmündigt werden, herauszukommen. Hm. Ich glaube, das ist sogar ein wesentlicher Teil menschlicher Psyche. Wenn wir den nicht hätten, wären wir nicht Menschen. Und aus dieser sozusagen universellen Ressource heraus, würde ich sagen, gibt es ganz viele Elemente, in denen Menschen danach suchen, irgendetwas zu finden. Zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren waren es für die jungen Menschen Idole, die sie dann hatten. Das konnten politische sein. Das war in den 68er war das Che Guevara oder es waren die Beatles oder für Frau Bachmann war es Udo Lindenberg. Also jemanden zu finden, der etwas macht, wonach man sich sehnt, wo Lebensfreude zum Ausdruck kommt, wo auch Protest zum Ausdruck kommen kann und wo man sich selber bestätigt fühlt durch das, womit man sich ein Stück weit identifiziert und was man verehren kann. Mhm.
Über Familienprägung sprechen wir heute Abend und gleich noch ein bisschen weiter, aber wir hören jetzt erstmal Musik von Ben Ward, das ist Figures in the Landscape.
Sleep here just for a while. The porch is quiet and the breeze is warm. I hear a murmur, I hear the wind. We're figures in the landscape.
Wir sprechen heute Abend über Familienprägung und wie man sie überwindet. Dr. Angela Moret ist mein Gast. Sie ist Sozialpsychologin und Professorin an der Leibniz-Universität Hannover und uns von ihrem heimischen Schreibtisch aus übers Telefon heute Abend aus technischen Gründen zugeschaltet. Frau Moret, wenn man sich vergegenwärtigt, wie sehr die Erfahrung der Eltern uns prägen, drängt sich mir die Frage auf, ist unsere Individualität, unsere Autonomie eigentlich eine Illusion?
Das ist eine wunderbare Frage. Ich denke in gewisser Weise ja, die Vorstellung von Individualität ist selbst ja ein Prozess, also eine Vorstellung, die aus einem bestimmten politisch-historischen Prozess heraus entstanden ist, in dem Menschen sich abgekoppelt haben von religiösen und politischen Zwängen, aber das war ja selbst kein individueller Prozess, sondern es war ein gesellschaftlicher Prozess, in dem die Individualität, man könnte sagen, kreiert wurde und eine Vorstellung gesellschaftlich entstand. Insofern ist das auch für uns selbst natürlich, es ist ein hoher Wert in unserer Kultur, individuell zu sein, aber wir sind es natürlich, wir werden es innerhalb von Gruppen. Hm. Kinder werden ja in eine Familie hineingeboren, diese Familie ist selbst in einem sozialen Umfeld, in ihrer sozialen Geschichte, in einem kulturellen Umfeld. Das Erste, was uns kulturell prägt, ist natürlich die Sprache, aber auch Verhaltensmuster, die wir von Eltern übernehmen. Und Prägung ist ja etwas ganz Wichtiges eigentlich. Das ist ja der Lernprozess, durch den aus einem Säugling ein Mensch wird, der sich sozial verständigen, kommunizieren und mit anderen in Kontakt treten kann und Mitglied einer Gemeinschaft wird. Das heißt, alles, was wir früh lernen, ist erst einmal auch wertvoll.
Frau Klüger hat uns angerufen und möchte etwas beitragen zu dieser Sendung heute Abend. Erstmal schönen guten Abend, Frau Klüger.
Guten Abend.
Sie arbeiten über die heutigen Flüchtlinge ihre Vergangenheit auf. Das müssen Sie nochmal erklären.
Das war eigentlich ein Zufall. Und zwar, ich sah diese syrischen Flüchtlingskinder und es gab einen Aufruf in der Zeitung, man sollte sich für die Kinder, sollte man einfach da sein, um mit denen zu spielen und zu machen. Und da habe ich mich gemeldet, musste natürlich ein polizeiliches Führungszeugnis und Jugendzeugnis bringen. Und da habe ich dann diese, im Petri-Henry-Village in Heidelberg, habe ich dann diese Kinder gesehen, die den gleichen misstrauischen, bösartigen, lauernden Blick hatten, wie ich sie auf meinem Foto gesehen habe, als ich 7 war. Ich hatte fröhliche Kinderbilder, aber da hatte ich sozusagen die Kriegszeit, die Nachkriegszeit hinter mir. Und ich habe die natürlich beim bestochen mit Gummibärchen, was man nicht durfte. Da habe ich dann gemerkt, indem wir zusammen Lieder gesungen haben. Wir haben arabische Lieder gesungen, wir haben türkische Lieder gesungen, wir haben alle möglichen Lieder gesungen und da habe ich gemerkt, dass mir das gut tut und ich habe von denen wahnsinnig viel gelernt, durch das Liedersingen, ich bin ja nun eine alte Frau, aber durch dieses Liedersingen mit den Kindern, die wurden dann fröhlicher, ich wurde leichter. Gut, ich hatte natürlich dann hinterher Albträume, weil dann meine Kindheit wieder zurückkam.
Ja.
Aber diese Kinder, die so voller Kraft sind.
Aber Frau Krüger, was ist Ihnen in Ihrer Kindheit passiert?
Ich bin nach dem Luftangriff geboren worden.
Mhm.
Und bis zu meinem dritten Lebensjahr hatte ich ein Kindermädchen, ein Auto und einen Hund. Und da kamen die Russen und mein Vater hat sich dann wieder abgeseilt, um seine Briefmarkensammlung zu holen. Und meine Mutter ist dann mit uns drei Kindern, 3, 5 und 7, und einer kranken Tante, waren wir dann 2 Jahre unterwegs.
Mhm. Also
und sind dann mit der russischen Armee, vielmehr mit der Gulaschkanone, dann in Biendorf gelandet.
Mhm. Frau Moret, das ist auch eine sehr prägende Geschichte, die Frau Klüger da erzählt.
Ja. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass gerade jemand wie Frau Klüger sich jetzt meldet, um Kindern auf der Flucht, die hier angekommen sind, beizustehen, weil das einerseits, weil sie weiß, was es bedeutet und weil es vielleicht sowas wie auch ein Wiedergutmachen an sich selbst ist, also ein es tut einem selbst ja auch gut, das nochmal zu spüren, das hochkommen zu lassen und zu sehen, es ist heilbar. Und vor allem das gemeinsame Singen, das taucht hier ja wieder auch auf. Lieder transportieren ja sehr viel an Emotionalität. Und dadurch kann das Misstrauen, das sehr verständliche Misstrauen dieser Kinder und auch das, was Frau Glüser in ihren eigenen Fotos von damals entdeckt, kann man sehr gut verstehen. Denn Kinder haben ja sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht, mussten vor allem Erwachsenen misstrauen, die gewaltsam waren, unzuverlässig etc. Und ich denke, es ist ein Heilungsprozess an den Kindern, der aber auch ein Stück weit im eigenen inneren Kind gilt. Das finde ich sehr schön.
Frau Klüger, ich danke Ihnen vielmals für den Anruf und für die wunderbare Geschichte und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit mit den Kindern, den geflüchteten Kindern.
Ist das gleich beendet worden?
Wie befreien Sie sich von alten Familienprägungen? Darüber haben wir heute Abend gesprochen in SWR 2 Tandem mit Ihnen. Vielen Dank allen, die angerufen haben und mit der Sozialpsychologin und Gruppenanalytikerin Professor Dr. Angela Moret. Vielen Dank auch Ihnen, Frau Moret. Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz, die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Dieter Holleck verantwortlich. Hier geht es weiter mit der Lesenswertkritik. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.